Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, Leute, wir gehen in die neue Woche mit einer neuen Folge des Podcasts und ich habe es ja schon mal angekündigt, wir gehen jetzt auch ein bisschen raus aus der ganzen Kraftsport, Crossfit, Langhantel, Bubble, mehr rein in die Spielsportarten. Wir hatten ja schon einige Leute hier aus den Spielsportarten und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute eine richtige Rakete, kann man sagen, hier auch im Podcast zu haben und sage erstmal ein herzliches Hallo an Xenia Smietz aus Bietigheim-Bissingen.
Hallo.
Hallo Xenia, also ihr habt es vielleicht auch schon am Bild so ein bisschen erkannt und habt vielleicht auch schon eine Vermutung. Xenia ist deutsche Handballspielerin, eigentlich ja belgische Handballspielerin, ja, wir werden gleich nochmal drauf eingehen und ist heute bei uns im Podcast. Und gerade ist die Handball-WM der Frauen vorbei und wir dachten uns, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Moment wäre, hierzu mal eine Podcast-Folge aufzunehmen, allgemein über Xenia selber, über Frauen im Sport und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir fangen mal an, Xenia, und ich übergebe das Mikro so imaginär so ein bisschen zu dir und erzähl mal ein paar Sätze zu dir.
Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ein paar Sätze zu mir. Also ich bin, wie eben schon gesagt, gebürtige Belgierin, war auch bis ich 14 war in Belgien unterwegs, bin dann sehr ehrgeizig geworden im Sport auch und wollte dann unbedingt den Schritt ins Ausland machen, auch mit 14 schon. Habe das dann auch so gemacht, mit der Unterstützung von meinen Eltern natürlich, die gesagt haben, naja, jetzt wagen wir den Schritt mal und wenn es nicht geht, kommst du wieder zurück. Bin aber seitdem nie wieder nach Hause zurückgekehrt, bin dementsprechend in Bad Wedung 2 Jahre gelandet im Internat, im Handball-Internat. Und danach bin ich 5 Jahre nach Blomberg gewechselt. Dann war ich 5 Jahre in Frankreich unterwegs und jetzt seit 3,5 Jahre in Bietigheim wieder in der Bundesliga unterwegs. Das so zu meiner sportlichen Vereinskarriere. Seit 2014 habe ich auch dann einen deutschen Pass bekommen, da ich die Verantwortlichen vom Handballverband schon relativ schnell aufmerksam wurden und mich als Belgierin als kleines Talent erkannt haben und auch wussten, dass Handball in Belgien sehr, sehr klein ist. Haben nämlich gefragt, ob ich dann die doppelte Staatsbürgerschaft annehmen wollen würde. Das habe ich dann gemacht und seitdem bin ich auch Nationalspielerin im deutschen Dress unterwegs. Und ansonsten familiär habe ich 3 Geschwister. Wir sind 4 Mädels zu Hause. 2 davon haben lange Handball gespielt. Einer hat jetzt verletzungsbedingt aufgehört. Die jüngste spielt noch in Neckarsulm, auch in der ersten Bundesliga. Und ja, ansonsten sehr sportliche Familie. Genau, ja.
Ganz kurz vielleicht mal, wenn du hast gerade ein paar super interessante Sachen gesagt, also ich hoffe mal, ich treffe so ein bisschen den Punkt vielleicht auch, was sich viele andere hier fragen, und zwar deutsche Nationalmannschaft, so wir sehen ja immer so die Bilder, wo dann natürlich die Nationalhymne kommt und so weiter, und ich denke, es gibt wahrscheinlich für einen Sportler jetzt nichts Besseres, als für sein Land irgendwo aufzulaufen. Und mich würde interessieren, wenn du dann manchmal stehst und die deutsche Hymne hörst, bist du dann aber auch so, dass du denkst, so ich fühl's trotzdem, die Hymne?
Ja, also für mich war von Anfang an klar, wenn ich die doppelte Staatsbürgerschaft annehme, dann muss es schon was sein, wofür ich mich wirklich zu 100% entscheide. Sag auch immer ehrlich, dass ich die belgische Staatsbürgerschaft nicht komplett aufgegeben hätte. Das wäre schon schmerzhaft geworden. Auch vor allem, so Großeltern und so sind da ja noch ein bisschen empfindlicher. Ja. Aber ich singe die deutsche Nationalhymne mit voller Überzeugung mit und das spüre ich schon, da ist Gänsehaut immer wieder vorhanden und manchmal ist es schon schwierig, dann einfach auch den Fokus zu behalten und da nicht so emotional zu werden, weil wenn man dann mal wieder zurückdenkt und sich bewusst macht, wie was für eine Ehre das eigentlich ist, ja, dann kriegt man schon schnell so ein Kratzen im Hals und so so eine gewisse Anspannung, Freude, Emotionalität im gleichen alles zusammen irgendwie und das ist auf jeden Fall was, ich fühle mich handballerisch und jetzt mittlerweile auch menschlich auch nicht 100% Deutsch, weil ich weiß, dass ich eine andere ja, Nationalität habe, aber sehr, sehr, sehr deutsch. Ja.
Aber ich glaube, das, was du auch gerade gesagt hast, dieser Kloß im Hals, den wir bestimmt alle schon mal, oder vielleicht könnt ihr das auch relaten, dass ihr mal so einen Moment hattet. Das sind ja meistens Momente, die irgendwie geprägt sind von einer Wichtigkeit oder von einer Ehre, eben auch Ehrgefühl, so wie in dem Fall. So Abschlüsse oder wenn du irgendwas Großes geschafft hast, ne, den Führerschein, das Abitur oder whatever. Und das sind immer so Momente, wo man wieder merkt, hey, in dem Moment sollte ich eigentlich leben jetzt gerade, das ist der Moment, aber meistens überschattet natürlich die ganze Vorbereitung oder diese ganze die Spannung halt dazu oder diesen Moment. Aber jetzt gerade, wo du es erzählt hast, ist mir fast ein Kloß im Hals gewesen, weil ich hatte natürlich, oder jeder hat jetzt so Momente. Und insofern kann ich mir natürlich vorstellen, jetzt auch gerade natürlich, steht ja die aktuelle Handball-EM an hier in Deutschland von den Männern jetzt. Jetzt war gerade die vergangene der Frauen. Und ich kann vielleicht nur noch mal auch an der Stelle schon mal sagen, Leute, guckt euch das an. Egal ob Handball oder Frauen, das ist einfach so eine krasse Sportart. Ich habe es ja schon öfter gesagt, dass hier auch Leute vom Handball unterwegs waren oder auch vom Basketball. Aber jetzt gerade eben, weil eben dieses nationale Ereignis gerade war oder noch mal ansteht, guckt euch das an. Es wird sich auf jeden Fall für euch lohnen. Kurzer Schnitt beziehungsweise kurzer Schritt zurück. Du bist 29 jetzt, bist also vor knapp 15 Jahren dann nach Deutschland gewechselt ins Leistungszentrum. Bad Wildungen ist mir jetzt gar nicht so arg bekannt. Es ist, glaube ich, so ein Leistungszentrum, wo viele ankommen und auch ihre Schule und sowas da machen, ne?
Ja, genau, also zu meiner Zeit, 2008 war das, glaube ich, da waren dann noch knapp, ich glaube, um die 20 Mädels unterwegs in dem Leistungszentrum. Meine Schwester war auch noch dort, aber danach hat sich das leider in Luft aufgelöst. Also das gibt's jetzt, ich will nichts Falsches erzählen, aber ich meine in dem Maß nicht mehr. Da gibt es zwar noch eine Mannschaft in der ersten Liga, aber dieses Leistungszentrum, so wie es 2008 war, gibt es nicht mehr. Ja, war aber zu der Zeit auch sehr, also relativ erfolgreich. Also haben wir um die Jugenddeutsche Meisterschaft mitgespielt. Das war schon ordentlich, genau.
Ja, also wir sehen immer wieder den Fall auch, was du gerade beschrieben hast. Es gibt ja viele. Oder manchmal auch so traditionelle Vereine, zum Beispiel jetzt in der Handball-Bundesliga hat es jetzt wieder Gummersbach geschafft, die früher schon super eine krasse Macht waren, die waren richtig gut. Und es kommt natürlich immer so drauf an, manchmal fallen Vereine wieder ein bisschen runter, kommen dann wieder zurück. Und wir wünschen uns natürlich, glaube ich, auch alle hier sagen wir mal, im Sportland Deutschland, dass vielleicht die Förderung noch besser wird, dass halt da solche Leistungszentren noch gebaut werden. Was mich interessieren würde, du kommst dann so mit 14 halt hierher ins Leistungszentrum, musst ja auch zur Schule gehen oder bist wahrscheinlich auch zur Schule gegangen. Wie waren so die ersten Gefühle, einfach jetzt mit 14 zu Hause auszuziehen und nach Deutschland zu kommen?
Ja, also ich war schon 2 Jahre im Internat in Belgien. Dazu muss man aber sagen, dass es halt immer nur von Montag bis Freitag war. Also das Wochenende konnte ich immer nach Hause, habe dann am Wochenende im Verein gespielt und unter der Woche im Internat ja individuell eigentlich trainiert. Dementsprechend war es jetzt nicht das erste Mal, dass ich wirklich von zu Hause weg war, aber ja, dann noch mal in ein anderes Land zu ziehen, war schon ein Riesenschritt. Ich habe vor allem auch kein Deutsch gesprochen am Anfang, bin einfach mal losgezogen. No risk, no fun mit 14 kann man ja mal machen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, was haben sich meine Eltern dabei gedacht? Das ist schon, ja, wenn ich jetzt 14-Jährige manchmal sehe, denke ich, wie, also
Wie geht
was
das?
zur Hölle ist in deren Kopf also los gewesen so. Aber ja, das war alles gut. Und dann, klar, war schon eine sehr aufregende Zeit, erstmal die Sprache zu verstehen. Ist jetzt nicht ganz so weit weg vom Niederländischen. Das war dann schon mein Glück. Bin dann auch die ersten Wochen nur mit den Mädels in der Vorbereitungszeit unterwegs gewesen, bevor ich zur Schule musste. Und dann muss ich auch sagen, habe ich angefangen mit Realschule, also mit einer Gesamtschule. Die haben wirklich viel Unterstützung geboten, haben mich dann auch in jetzt mal unwichtige Stunden in der Schule rausgenommen mit anderen Schülern und dann auch viel sprechen lassen. Also einfach diese, ja, diese blöden Sachen, Farben, Zahlen, die man wirklich braucht, einfach da eine Stunde hingesetzt, immer mit unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern. Und dann bin ich danach aufs Gymnasium gewechselt und habe dann auch ja in Deutschland mein Abi gemacht. Klar,
Cool.
Deutsch war jetzt nicht die beste Note. Da gibt es schon so einige Geschichten zu meinen deutschen Noten. Aber im Ganzen habe ich das Abitur geschafft und das war auch sehr, sehr gut. Also
Mega.
das.
Und man muss auch sagen, also du sprichst ja ganz tolles Deutsch. Also da könnten sich wahrscheinlich manche puren Deutschen irgendwie dann eine Scheibe von abschneiden. Nee, also das, also du absolut super verständlich und so weiter. Ich hatte das ehrlich gesagt, ich hätte es vorher jetzt auch gerade aufgrund des Nachnamens und so weiter mir vielleicht denken können, aber mir ist ehrlich gesagt am Anfang bei unseren ersten Kontakten auch gar nicht aufgefallen, dass du jetzt nicht deutsch, also nicht heimatmäßig am Start bist von der Sprache her. Also ja, Kompliment hast du auf jeden Fall gut gemacht. Und ich meine, Abitur ist trotzdem, muss man immer noch sagen, jetzt erstmal der höchste Bildungsabschluss in Deutschland, den man so in der Schulzeit bekommen kann. Und allen Respekt, dass du das durchgezogen hast und das natürlich, und auch allen Respekt, ehrlich gesagt, an deine Eltern, die dich haben ziehen lassen, einfach mit einer 14-Jährigen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es über das Herz kriegen würde. Aber ja, so Props an deine Eltern, haben es aber auf jeden Fall gut gemacht.
Danke. Das sage ich richtig aus.
Jetzt ganz kurz, dann Bad Wildungen, dann ist ja der Weg, ich glaube Blomberg hast du gesagt, ne, ist der Weg dann dahin gegangen. Und da, ich weiß nicht, ob das in der Zeit war, aber du hattest dann mal auch so einen Preis, glaube ich, bekommen, wo du die beste Jugendspielerin quasi in der Bundesliga schon warst. War das jetzt auf der Station schon?
Genau, also als ich dann nach Blomberg gekommen bin, 2010, war erstmal der Plan, dass ich die Vorbereitung mit der Bundesliga-Mannschaft mitmachen darf und dann runtergehe zu Jugend und in die dritte Liga. Ja, das war dann auch ein bisschen mein Glück, dass sich viele Spielerinnen verletzt haben, dass ich da mehr reinschnuppern durfte als eigentlich geplant. Das war im ersten Jahr und im zweiten Jahr haben die mich dann komplett unter Vertrag genommen für die erste Mannschaft und habe ich zwar noch A-Jugend gespielt, aber so gut wie nie mehr dritte Liga und habe dann auch sehr, sehr, sehr viel Verantwortung in der ersten Bundesliga sofort bekommen. Also ich glaube, das müsste in den 2 Jahren irgendwo dazwischen gewesen sein. Ich,
Ja,
ja.
ist super, super spannend. Und nach den Jahren, ich mache mal so ein bisschen Revue passieren, dass man so ein bisschen einordnen kann, eben wo auch deine Stationen waren, auch jetzt gerade mit Bad Wildungen, mit dem Leistungszentrum, dann Bundesliga. Dann bist du nach Frankreich, nach Metz gegangen, mehrere Jahre. Kann man sagen, also da weiß ich nicht so richtig Bescheid, die französische Liga im Vergleich zur deutschen, wie kann man das so vom Niveau her einordnen?
Vom Niveau her vielleicht, ja, ist schon ähnlich. Also es gibt schon dieses typische getrennt, also typisch,
Mhm.
schade eigentlich, aber typisch, diese
Gefälle.
obere Hälfte und untere Hälfte. Da gibt es eigentlich keine Diskussion, dass man die Spiele gewinnen muss. Aber im Großen und Ganzen sage ich professioneller. Zumindest in Metz war es so, dass sehr, sehr viel Unterstützung von der Stadt kam, vor allem auch was Hallenbedingungen und so angeht. Ja, um einfach die Professionalität einfach zu optimieren, heißt, die Halle war von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr immer für uns frei, egal ob da jemand war oder nicht, ob man alleine in die Halle gehen wollte, ob die ganze Mannschaft da war. Ja, so, es wurde alles da dafür getan, dass wir so gut und so einfach wie möglich unsere Leistung bringen können. So. Das ist in Deutschland zwar auch der Fall. Also Vereine geben immer ihr Bestes, aber leider ist es ja oft mit den Schulhallen und Schulbelegung schwierig. Ist aber jetzt kein Problem von einem Verein, sondern im Großen und Ganzen, glaube ich, gibt es das Problem in ganz Deutschland. Und das ist dann natürlich schwierig, da eine Professionalität reinzukriegen in der kompletten Liga. Zudem ist in Frankreich das Mindestgehalt ein bisschen anders für Leistungssportler und für junge Spielerinnen, die einen Vertrag bekommen, wodurch, also es liegt höher in Frankreich, wodurch man ja einfach auch als Spielerin sagen kann, ich konzentriere mich jetzt einfach nur auf den Sport und guck mal, wie weit ich komme, zumindest mal über einen gewissen Zeitraum. Und dann, klar, muss man sich um die Zukunft Gedanken machen, was möchte ich studieren, wie sehe ich mich oder wo sehe ich mich einfach nach meiner Karriere? Und das ist in Deutschland schon sehr, sehr früh der Fall, dadurch, dass es nicht immer gut bezahlt ist, vielleicht sogar auch sehr schlecht bezahlt ist im Frauensport. Ja, es ist auch so, dass es Mannschaften gibt in der Bundesliga, die von ja, 20 bis 22 Uhr trainieren, weil halt über die Hälfte noch normal arbeiten geht. So, und ja, da sehe ich schon einen Riesenunterschied, und finde ich Frankreich ein Ticken professioneller.
Ja, krass. Also das sind richtig gute Informationen. Also erstmal vielleicht ja der wesentlich wichtige oder unwichtigere Punkt, Hallensituation. Also erstmal denke ich mir so, krass, wie wenig Hallen haben wir eigentlich in Deutschland, dass wir immer ständig so am Kämpfen sind. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein absolutes No-Go eigentlich für uns, dass wir darüber uns unterhalten müssen, ob eine Profi-Handballmannschaft, unabhängig davon, ob du Mann oder Frau bist, dass ihr in der Hallenzeit halt ordentlich bekommt. Also das ist schon einigermaßen blöd. Auf der anderen Seite wäre jetzt auch meine nächste Frage nämlich gewesen. Profi und ja, Profisportler sein heißt ja, ich kenne es ja von unseren Basketballmädels auch sehr gut, heißt nicht immer davon leben können, leider. Also deswegen wäre auch meine Frage gewesen, was schätzt du so, wie viele der Spielerinnen jetzt in der ersten Bundesliga Handball bei euch vielleicht das alleine selber, also nur Handball spielen können und wie viel müssen noch arbeiten? Kann man das irgendwie einordnen, so circa? Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code Podcast10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
Puh, ich bin da immer sehr schlecht, das einordnen zu können. Ich weiß aber, dass Bietigheim ja einer der wenigen Mannschaften ist, die nur komplett Vollprofis haben.
Krass, cool.
Ist natürlich aber auch vom Lebensstil von manchen abhängig. Also wenn ich mir im Monat 8 Taschen kaufe, die über 800 € kosten, da wird es vielleicht mit Handball, nur Handball nicht reichen.
Ja.
Wenn man aber bodenständig lebt, glaube ich, kommen schon einige sehr gut damit zurecht. Ich würde aber sagen, unter 50%, vielleicht sogar unter 30% sind Vollprofis. Also das ist sehr, sehr wenig in der Bundesliga. Auch weil es so viele junge Spielerinnen gibt natürlich. Und als junge Spielerin freut man sich ja über jeden Cent, den man irgendwie mehr kriegt, was ja auch erstmal schön ist, weil das wirklich noch mit Leidenschaft und Spaß ausgeübt wird und das nicht mehr oder nicht ums Geld geht. Also das ist so ein bisschen immer doppelt. Ja, aber es sind sehr wenige.
Okay. Also ja, natürlich ein trauriger Zustand insgesamt. Also das betrifft es nicht nur Frauensport in Deutschland allgemein. Es gibt ja von uns auch Olympioniken, vor allem auch zum Beispiel im Leichtathletik oder im Turnen, die auch arbeiten gehen müssen noch, was ich immer so völlig krass finde, dass ein deutscher Olympiasportler, der für uns an den Start geht bei Olympia, bei der höchsten sportlichen Geschichte, die man so haben kann, dass man dann halt immer noch irgendwie das nicht gebacken bekommt, dass Leute sich nur auf den Sport konzentrieren können, weil es gibt ja auch sowas wie den internationalen Vergleich, der jetzt nicht nur bei Olympia stattfindet, sondern auch über EM, WM und so weiter. Und da sieht man natürlich auch gerade, wenn es immer um so Olympiaspiegel geht, da haben wir ja nichts mehr mit zu melden. So, da wir brauchen natürlich da eine Professionalisierung. Vielleicht wäre das mal ein interessantes Themengebiet, wo wir nochmal speziell in einer anderen Folge aufnehmen können, weil wir schauen mal, wie viel Zeit wir heute übrig haben noch dafür. Aber ich glaube, jetzt ist so der richtige Zeitpunkt, um so ein bisschen in die Geschichte einzutauchen. Frauen in Deutschland und Frauensport in Deutschland, Professionalisierung. Was haben wir? Wie ist der Status quo? Was brauchen wir? Um das nochmal einzuordnen, WM der Frauen ist jetzt gerade im Dezember zu Ende gegangen. Ihr seid Sechster geworden, habt ein knappes Spiel noch um Platz 5 und 6, ich habe es gesehen, nochmal hingelegt. In der Gruppenphase wart ihr richtig geil unterwegs, muss ich sagen. Das hat so richtig schön, also für die Leute, die vielleicht auch mal reingeguckt haben, die werden das, ihr hattet einen richtig tollen Mannschaftsspirit, fand ich, hat man so richtig gesehen, obwohl man es nur so verfolgen konnte. Und hatten für mich wieder unterstrichen die Wichtigkeit des Frauensports. Wir haben ja zum Beispiel hier auch bei den Sendern, bei DAZN gibt es jetzt einen eigenen Frauensportsender, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und deswegen, mich interessiert so ein bisschen, welche Probleme siehst du, welche Lösungen hättest du gerne und welche Wünsche hättest du gerne?
Ja, Wünsche, also irgendwann mal eine Medaille, klar. Ja, das war auch kurz zusammengefasst. Tatsächlich haben wir die letzten Jahre immer das Viertelfinale geschafft, haben so die Platzierungen 7, 8 irgendwie so rum erreicht und sind dieses Jahr ja den Minischritt in die richtige Richtung gegangen und haben Platz 6 erreicht, was vor Olympia natürlich super ist. Dadurch haben wir uns für diese Olympia-Quali-Turniere qualifiziert und dürfen die im April spielen und haben noch nie die Möglichkeit zu Olympia zu fahren. Das ist natürlich super. Wie du eben schon gesagt hast, der Mannschaftsspirit war mega. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir konnten auch mit unserer Leistung zufrieden sein, vor allem auch mit ja, die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben. Es war sehr harmonisch. Klar, analysiert man auch mal kritisch, aber da muss ja die Harmonie nicht auseinanderbrechen. Ja, leider haben wir es dann im Viertelfinale auf gut Deutsch verkackt und haben wirklich, glaube ich, 0-7 oder so hinten gelegen. Das ist dann auf dem Level schwer aufzuholen. Ja, und genau aus dem Grund haben wir es auch nicht hingekriegt, ins Halbfinale zu kommen. Also was ich mir wünsche für die Zukunft, ist so doch auf dem Punkt da zu sein und ja, da nicht so eiskalt irgendwie ja
Und dann
abgeschlachtet
durchzukommen.
zu werden,
Ja.
sondern einfach zumindest mal mitzuspielen und wirklich ja das Gefühl zu haben am Ende, dass die beste Mannschaft gewonnen hat. So, und für uns war es jetzt einfach, wir haben verloren, waren aber sicherlich an dem Tag auch nicht gut drauf, haben aber auch nicht mal halbwegs unser richtiges Gesicht gezeigt. Also das wäre mein Wunsch für die Zukunft, dass wir wirklich auch an schlechten Tagen trotzdem eine Rolle haben und ja, die Rolle annehmen, dass wir da auch gewinnen können. Ja, so das dazu. Aber ja, im Großen und Ganzen ist der kleine Schritt doch in die richtige Richtung gegangen. Also
Ja,
da können wir
also
sehr zufrieden sein.
ich finde auch, also was wir natürlich trotzdem jetzt nicht so negativ sehen sollen, ist, dass die Leute oder sich die Leute des Frauensports an sich doch mehr bewusst geworden sind, zum Glück, auch gerade durch solche Geschichten wie ein neuer Sender, der nur sich nur mit Frauensport beschäftigt und so weiter. Das hat ja nichts damit zu tun. Ich habe es im Vorgespräch ja schon gesagt, ich will es eigentlich gar nicht zu sowas Besonderem machen, weil es eigentlich normal sein sollte. Aber trotzdem müssen wir natürlich mit dem nötigen Augenmerk natürlich ein bisschen drauf zeigen. Und was ich zum Beispiel auch noch mal gerade noch sagen wollte zu dem Thema, wo ihr da so in den Rückstand geraten seid, ist ein interessanter Punkt auch, weil es gibt ja in jeder Sportart oder in jeder Spielsportart, vor allem auch innerhalb eines Spiels, gibt es immer so verschiedene Punkte, die so Momentumpunkte, die man manchmal abpassen muss, einfach. So, wenn man natürlich 0-7 hinten liegt, muss man sich fragen, am Endeffekt, haben wir irgendwo diesen Punkt verpasst und so weiter, weil meistens gibt es vorher schon die ersten Indizien für, wie läuft es heute und so weiter. Und was natürlich jetzt nochmal dazu kommt, und das macht ja einfach den Frauensport auch so interessant, ist, die Dynamik in der Frauenmannschaft, und ich kann es jetzt wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ist komplett anders als in der Männermannschaft. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
Also dadurch, dass wir die letzten 3 Jahre hier im Verein einen Trainer hatten mit Markus Gaugisch und jetzt auch in der Nationalmannschaft, der ja lange Zeit nur Männer trainiert hat, habe ich das schon öfter gehört tatsächlich. Vielleicht manchmal überlege ich mir, ja, aber was ist denn da anders? Also ich glaube, die Direktheit ist vielleicht was ganz anderes. Also einfach dieses bei jemandem packen und sagen, hey, das geht gar nicht und mal hingehen und wirklich klar und deutlich was
Das ist bei Frauen
aussprechen.
eher so, sagst du?
Nee, ich glaube bei Männern, dass
Okay,
es schon
ja.
so auch vielleicht mal anders gelöst wird, dann kriege ich halt mal im Training noch einen Bodycheck so oder teile ich noch mal einen aus, würde ich sagen. Bei Männern, so schätze ich das ein. Und bei uns Frauen ist es, glaube ich, schon eher so, schätze mal einen richtigen Zeitpunkt ab, wann sage ich was und wie. Weil ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht haben wir ein anderes Gefühl dafür, einzuschätzen, wann was passenderes, also passend ist vom Zeitpunkt, was zu
Ja.
sagen. Also wenn ich im Spiel jetzt Viertelfinale hätte ich, also wenn ich da Kritik ausübe und man selber nicht so gut drauf ist, ja, ist ein bisschen schwierig, nehme ich vielleicht mal jemand und ich weiß nicht, gibt er mal so einen richtigen einen drauf oder so, ich weiß nicht, oder so, ich weiß nicht, hätten wir eine Backpfeife gebraucht, ich weiß es nicht, was wir
Ja.
an dem Tag gebraucht hätten, aber ja, nochmal kurz dazu, also will ich nur mal kurz sagen, die 5 Mannschaften, die vor uns sind, sind jetzt auch keine ja, schlechten Mannschaften. Also das ist wirklich eine Weltmeisterschaft. Dadurch, dass jetzt die ersten Plätze nur von europäischen Mannschaften belegt wurden, zeigt ja schon auch nochmal, was für eine Qualität einfach in Europa herrscht. Und ja, die hatten einen Sahnetag im Viertelfinale und Holland im Spiel um Platz 5 war jetzt auch keine Gurkentruppe. Also das sind schon wirklich alles Top-Mannschaften und das ist wirklich eine extreme Dichte. Da kann jeder gegen jeden gewinnen an Sahnetage und schlechten Tagen. Also ja, wir sollen uns da nicht verstecken, da können wir schon stolz sein. Aber mich würde es gerne, also echt mal interessieren, wie es bei Männermannschaften ablaufen würde. Vielleicht
Ja.
muss ich mir da mal was angucken. Also das,
Ja, also zu dem Punkt, also ich muss da nochmal einhaken, weil ich es sehr interessant finde und vor allem, weil ich seit dieser Saison auch wieder mit der Thematik Frauenmannschaft und Dynamik und so weiter jetzt mehr konfrontiert bin und auch wieder das Gefühl habe, dass ich noch so unheimlich viel da lernen muss. Und manchmal, gerade das, was du gesagt hast, den besseren Moment abpassen und so weiter, weil das ist natürlich bei Männern kein Thema. Männern ist das ja völlig scheißegal, ob du
ja.
gerade irgendwie weinst, gut drauf bist oder die sagen dir ins Gesicht, was gerade los ist und ist auch okay. Aber das ist tatsächlich eine ganz andere Geschichte. Ich merke es immer wieder jetzt auch bei den Trainings und bei den Spielen. Und wie gesagt, ich bin immer noch, ich habe früher auch schon Frauen und auch Frauenmannschaften betreut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die heutige Zeit vielleicht sich auch einfach ein bisschen verändert hat, dann halt auch vielleicht auch die Dynamik. Und ja, also ich lerne, wie gesagt, täglich wieder, jedes Mal wieder, bei jedem Training, bei jedem Spiel wieder neu, dass es eine ganz andere Geschichte ist, dass man sich auch wieder zurücknehmen muss und einfach wieder de denken muss, okay, ich muss mich jetzt in die Frauen hineinversetzen, nicht andersrum, denn das ist unsere Aufgabe eben als männlicher Trainer bei einer Frauenmannschaft, ist es eben so, dass wir uns da reinversetzen müssen und nicht andersrum. Und ja, also das wäre so, glaube ich, das absolut Beste. Ist natürlich, du lachst gerade schon, in der Praxis nicht immer möglich. Ja.
Nee, ich lache gerade, weil es ist halt auch so eine extreme Individualität. Also wenn ich jetzt so überlege, wir sind mit 17 Spielerinnen unterwegs gewesen und da geht für jede Spielerin irgendwie eine andere, also da gibt es eine andere Handleitung. So, ich sag auch, ich mag das Direkte, egal in welche Situation, dann bin ich vielleicht 3 Minuten pissig, aber wenn ich geduscht bin, dann nach dem Training, nach dem Spiel, dann ist es für mich auch gegessen. Andere wiederum nehmen das dann 2 bis 3 Wochen mit und dann brauchst du noch 5 Gespräche. Also das ist schon echt wirklich schwierig. Ja, will ich nicht tauschen. Also will ich nicht tauschen. Ja, muss man einfach ein Gefühl dafür entwickeln und sich
Ja.
einfach auch richtig gut kennen und dann,
Auch Empathie, muss
ja.
ich sagen, ist wieder, wie gesagt, ist jetzt auch wieder jetzt für mich einfach nochmal ein Thema, wo ich mir oftmals auch mehr denke, so, du musst das wieder auch jetzt in dem Konstrukt quasi mit mehr Frauen wieder mehr reinbringen, dass du erst empathisch zuhören musst, weil in den Mannschaften, die ich vorher auch teilweise betreut habe, wenn das oftmals Männer auch dabei, wie gesagt, da denkst du nicht drüber nach, weil das Empathie und so weiter da einfach im Prinzip irgendwie kein Thema ist. Sollte vielleicht auch ein bisschen mehr, weil es gibt ja, wie gesagt, auch bei den Männern werden Leute dabei sein, die sich bestimmt emotional Sachen mehr mitnehmen oder zu Herzen nehmen als andere. Aber ja, auf jeden Fall wieder sehr interessant. Ich kann dich ja mal irgendwann mal nochmal unterrichten, wie das bei Männern sonst so abläuft. Auch so,
Genau.
also, naja. Du wirst da schon deine Geschichte teilweise erzählt bekommen haben, also teilweise wirklich, also Kabine und Handballer, weißt du ja, sind eh die schlimmsten von allen. Wir müssen einen letzten Punkt noch ganz kurz abhaken, weil ich weiß, dass das jeden oder ganz viele immer interessiert. Und zwar, wir haben es mit Bennett Hund und mit Tommy Klepper, ist den beiden Basketballern schon gemacht, die hier waren im Podcast. Day in the Life. Die meisten Leute wollen immer wissen, wie ein Tag eines Profis aussieht. Nimm uns mal mit, wie weißt, oder ich meine, ihr habt gestern Spiel gehabt, heute ist wahrscheinlich eher locker. Wie läuft so ein normaler Tag für dich ab, wenn du ein oder vielleicht sogar zweimal trainierst am Tag?
Genau, also wie du eben schon sagst, unsere Tage sehen irgendwie immer anders aus. Deswegen würde ich mal aufs Day Week machen.
Ja.
Meistens ist es so, dass wir tatsächlich montags, wenn wir am Sonntag gespielt haben, Krafttraining haben, zeitlich individuell, damit es einfach für jeden so ja, passt, wie es am besten ist. Manche wollen lange schlafen, manche wollen kurz schlafen, manche wollen vielleicht am Nachmittag nochmal eine extra Session machen. Ja, oder gehen morgens zum Physio, nachmittags zum Physio. Genau, also da bin ich meistens trotzdem relativ früh im Krafttraining unterwegs. Guck dann je nach Belastung, dass ich da meine Intensität rein bekomme. Wenn nötig, bin ich beim Physio unterwegs. Ja, gut essen, regenerieren, das unterschätzt man immer, dass wenn man morgens viel oder schon trainiert hat und eigentlich den Nachmittag frei hat und da jetzt, ich sag mal, 6 Stunden bummeln gehen würde, man auch unglaublich viel Kraft und Regenerationszeit verliert. Dementsprechend bin ich da nicht so viel bummelmäßig unterwegs, sondern eher dann wirklich ruhig mit Physio oder nochmal eine Laufeinheit. Oder auch einfach mal am Nachmittag so das, was man braucht mit Reboots und ja, so unterschiedliche Sachen einkaufen, manchmal auch waschen, weil wir ja auch wiederum, ich weiß nicht, wie es in anderen Mannschaften ist, aber wir müssen alles immer selber waschen und brauchen das meistens zweimal die Woche, da wir meistens Mittwoch und entweder Samstag oder Sonntag spielen. Dienstag haben wir dann jetzt zum Beispiel morgen eine Wurftrainingseinheit individuell. Heißt zwar, dass alle kommen oder die werfen wollen, kommen, aber trotzdem es vor allem um die individuelle Qualität geht und individuelle Förderung. Dann nachmittags haben wir Nachbereitung von dem Spiel und Vorbereitung fürs nächste Spiel, wenn wir Mittwoch spielen. Das haben wir jetzt die Woche nicht. Dann mittwochs meistens Spiel, heißt morgens eine kleine Aktivierung, laufen, kurze Krafteinheit, ordentlich essen, wenn wir zu Hause spielen, ab zum Spiel. So, nochmal Video, das, was jeder so braucht, ist ja auch immer sehr individuell. Manche gucken 8 Spiele, komplette Spiele vor einem Spiel, manche gucken nur das, was der Trainer zeigt. Also genau, dann donnerstags sieht es genauso aus wie montags. Krafttraining meistens individuell. Oftmals, wenn wir in der Bundesliga reisen, reisen wir über Nacht wieder zurück. Heißt, jetzt letzte Woche waren wir um 5:15 aus Oldenburg wieder da morgens. Dann schläft man vielleicht doch mal ein bisschen länger. Ja, macht dann da das Krafttraining für die, die wenig gespielt haben, Spielersatztraining sogar. Freitags dann wieder Spielvorbereitung. Schon, weil es am Wochenende meistens in die Champions League geht, heißt entweder Angriff oder Abwehr, oftmals Videoanalyse, dementsprechend auch taktisch im Training einiges anpassen. Und die Möglichkeit zu Physio zu gehen, besteht für uns immer vor oder nach dem Training. Das muss man dann so einbauen, wie es so passt oder auch ja, benötigt wird. Samstags, wenn wir Sonntag spielen, auch nochmal Training. Plus Taktik, also nochmal Videoanalyse, dann das andere, also entweder Angriff oder Abwehr wieder und die taktische Vorgaben. Ja, und dann geht es eigentlich schon Richtung Spiel. An Spieltagen am Wochenende oftmals 14 oder 16 Uhr. Da bleibt dann nicht so viel Zeit, dass man noch viel machen kann. Also ordentlich essen, gucken, dass man bereit ist und dann geht's schon los. Und das ist jetzt so die Woche, wenn wir Heimspiele haben, wenn wir dann natürlich auswärts spielen, sieht es ganz anders aus. Nächste Woche fliegen wir zum Beispiel Freitag früh früh für das Spiel am Samstag, kommen dann aber erst Sonntag wieder, müssen dann Mittwoch wieder spielen. Also es ist ja ganz, ganz bunt gemischt. Ja, und ja, zu dem Ganzen kommen dann manchmal natürlich Termine von Nationalmannschaft mit Sponsoren, Podcasts, sowas machen wir auch immer sehr gerne. Vielleicht mal Gespräche mit Berater. Zu Wechselzeit ist es ja auch immer Gespräche mit Vereinen, je nachdem, ob man interessiert daran ist, ja, zu wechseln oder nicht. Aber das sind so die Tage. Viel trainieren, Video, Athletiktraining, essen, schlafen, regenerieren. Da ist ja auch jeder anders. Ich nutze Reboots und so eine Massagepistole für mich. Da gibt es noch ganz, ganz andere Methoden. Ja, das, was so nötig ist, um gesund und munter weiterzuspielen und zu trainieren.
Und vielleicht ist es jetzt auch nochmal klar geworden, dass, weil es, glaube ich, immer noch Leute gibt, die denken, dass irgendwie Profisport sein, egal in welcher Sportart und egal in welchem Geschlecht, dass es irgendwie ein Pappenstiel wäre. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist super anstrengend, weil eben zu der körperlichen eben auch noch trotzdem die mentale Komponente immer dazukommt, nämlich das Reisen hin und her. Das sind schon Belastungen. Und das ist für viele Leute, auch fürs zentrale Nervensystem und so weiter. Also ich habe da eh, ich ziehe da eh alle Hüte davor, weil das ist so anstrengend für für das Gesamtsystem. Ich kann verstehen, dass manche Sportler es gibt, egal in welchem Konstrukt die unterwegs sind, die sagen, Junge, ich will zum Training und spielen und will sonst in Ruhe gelassen werden. So, das kann man tatsächlich verstehen, weil es ist manchmal einfach auch viel. Auch gerade so, ich weiß gar nicht, kannst du dich erinnern, wann dein letzter freier Tag war, dass du kein Training hattest und nichts?
Ja, tatsächlich, weil das jetzt nach der WM
Ja.
war. Klar, da haben wir dann ein kurzes Break gehabt, aber wir haben auch zwischen Weihnachten und Silvester schon wieder gespielt, zweimal. Also das war dann schon kurz, aber ja, das gibt es selten, aber jetzt an dem letzten kann ich mich tatsächlich erinnern.
Okay, ja, aber
Ich
es ist, wie gesagt,
glaube,
also
ja.
das sind Fragmente von Erinnerungen, die man an sowas hat, weil das passiert so selten. Also gerade so im, auch gerade dieser Zeitraum zwischen Weihnachten und so, viele spielen dann am, es kommt immer auf die Sportart an, manche spielen am 26., 27., noch am 23. und so weiter. Also, wie gesagt, das sind auch Sachen, die einen Impact haben, auch auf den Person, auf den Menschen, auf die Familie des Menschen und so weiter, die immer auch im Profisport unterwegs sind. Also, ich will damit nur sagen, also das ist, absolut krass, was Sportler da leisten,
Ja.
egal in welchem, in welcher Sportart und so sie da unterwegs sind. Xenia, wir
Ja, ich.
müssen, ja.
Naja, okay. Nee, ich wollte nur, aber wenn wir müssen, ich wollte nur sagen, das ist natürlich auch immer klar, es hört sich nach viel Zeit an. Wir haben sehr viel Zeit, aber der Verzicht ist halt auch sehr groß. Ob wir jetzt sprechen über Hochzeit von XY, das sind jetzt die schönen Sachen. Wir sprechen aber auch über manchmal Beerdigungen, die wir, wo wir entscheiden müssen, was wir machen.
Ja.
Leisten wir für die Mannschaft oder denkt man da schon mal an Familie und ja, das, was so wichtig ist eigentlich auch im Leben und zudem, ja, für uns Frauen ist ja natürlich immer die Familienplanung ein Thema. Also
Klar.
entscheidet man sich dafür, spielt man weiter, entscheidet man sich dafür, hört man auf. Wie sieht's aus? Also das sind schon auch Sachen, es ist viel Verzicht dabei, aber ja, trotzdem ist es wunderschön, aber schon auch eine richtige Arbeit. Wir kriegen oft die Frage gestellt, ja, okay, und was macht ihr im richtigen Leben? Ja, das ist das richtige Leben für uns. Also das ist schon, ja.
Es ist auch irgendwie
Ich
krass
würde
zu
es
sehen.
jedem mal anbieten, mal so einen Tag oder eine Woche mitzumachen,
Ja.
und vor allem auch dann die körperliche Belastung dazu zu nehmen. Und ja, mal
Das
gucken. Ich würde aber auch nicht
viele nicht
tauschen wollen im
aushalten.
Büro.
Ja. Nee, das würden auch viele wahrscheinlich trotzdem, also wahrscheinlich würdest du es auch nicht aushalten im Büro. Aber ich glaube auch, dass
Nee.
viele es nicht bei in eurer oder in deiner Haut jetzt in dem Fall aushalten würden. Und was ich noch so krass finde, ist, das muss ich noch als auf jeden Fall noch loswerden, ist eigentlich wie wahnsinnig verrückt das ist, dass jetzt auch, dass man sich als Frau dann überlegen müsste, hey, kann ich jetzt noch Profi sein oder will ich Kinder kriegen? Das ist einfach so verrückt, dass, dass das auf eine Person, dass diese Last und diese Verantwortung natürlich dann so krass auf einer Person auch beruht. Ich weiß nicht, ob man sich früher, wahrscheinlich hat man sich früher jetzt nicht so viele Gedanken gemacht, weil bestimmt einige dachten so, dass das alles normal wäre. Aber es ist nicht so. Es ist nicht normal, dass, denn wir müssten da einfach noch ein bisschen mehr, glaube ich, auch unseren Hut vor der Leistung ziehen, die viele Frauen im Kontext Leben einfach so machen. Also ja, absolut toll und war, fand ich auch absolut wichtig, dass du heute hier warst. Wir werden auch in nächster Zeit bestimmt noch mal mehr machen in diese Richtung, dass wir eben viel mehr Frauen noch hier haben, die viel leisten, egal in welcher, ob es ein Sportart ist oder in einem Job oder wo auch immer, weil ich es einfach ein wichtiges Thema finde. Und ja, also vielen Dank, Xenia. Wir haben bestimmt ein bisschen überzogen. Ich habe heute gar keine Uhr angemacht, ist aber auch nicht schlimm, weil ich es alle Themenbereiche total wichtig fand, dass wir die nochmal so ein bisschen besprochen haben und auch dich kennengelernt haben. Also vielen Dank. Xenias Instagram und so weiter, also folgt da gerne mal rein. Verlinke ich wie immer in den Shownotes. Auch noch ein paar Informationen zu ihr. Und ja, also vielen Dank fürs Zuhören auch, wenn ihr es bis hierher ausgehalten habt mit uns. Gebt uns gerne mal einen Follow da auf Spotify oder auch eine Bewertung. Da freuen wir uns sehr. Vielen Dank, Xenia. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Ciao.